Ja, heute beleuchten wir das Thema M&A Tax Due Diligence, Risiken erkennen, bewerten und absichern. Wie mache ich das eigentlich? Wie nutze ich wirklich eine Tax Due Diligence als zentrales Tool auch für Risikoprävention und Kaufpreisgestaltung im M&A-Prozess? Die Zeit ist immer knapp im M&A-Prozess. Wie binde ich dieses Thema jetzt ein? Wie organisiere ich das? Wie kriege ich da eigentlich auch eine vollständige und belastbare Datenlage? Über all diese Themen spreche ich heute mit Gerrit Schröder von Henkel. Und er hat wirklich viele, viele Tipps gegeben, was Verkäufer tun können, auch um Risiken abzusichern, wenn sie diese frühzeitig erkennen. Er hat uns Einblicke gegeben in Expertencalls, die regelmäßig stattfinden. Und auch wie man eine Freistellung für erkannte Risiken aktiv verhandeln kann. All diese Themen besprechen wir in unserem Podcast. Es lohnt sich wirklich reinzuhören. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Control and Roll. Heute freue ich mich sehr, dass ich Gerrit Schröder zu Gast habe. Gerrit, du bist Head of Global M&A Tax bei Henkel und genau das ist auch heute unser Thema, dass wir wirklich über M&A-Prozesse sprechen, aber tatsächlich auch aus der Tax-Sicht. Und ich freue mich, dich als Experten zu Gast zu haben und ich würde sagen, stell dich doch einfach selber mal vor.
Ja, Ute, vielen Dank für die nette Einleitung und die lieben Worte. Ich freue mich, hier zu sein heute zu so einem spannenden Thema. Mein Name ist Gerrit Schröder, wie du gesagt hast. Ich arbeite derzeit als Head of Global M&A Tax bei Henkel und in der Rolle bin ich verantwortlich für alle steuerlichen Aspekte von Unternehmenstransaktionen, die es bei Henkel im Gesamtkonzern gibt. Darunter fallen Akquisitionen, aber auch Divestments, also Verkauf von Geschäftsteilen und auch die Integration von erworbenen Geschäften auf der ganzen Welt.
Ja, ich würde sagen, dann steigen wir doch gleich mal ein. Ich habe einen Vortrag von dir gehört bei unserem CFO-Zirkel und da hast du gesagt, dass die steuerliche Due Diligence das zentrale Tool ist eigentlich zur Risikoprävention und zur Kaufpreisgestaltung. Warum ist das so entscheidend für erfolgreiche Deals?
Ja, das freut mich zu hören. Es freut mich, dass du zugehört hast und dir der Vortrag gefallen hat. In der Tat, vor einiger Zeit war ich zu Gast im CFO-Circle und habe ein bisschen was erzählt zu M&A-Transaktionen aus der Praxis und meinen Erfahrungen. Und die Tax Due Diligence ist natürlich ein ganz zentrales Instrument, wenn es darum geht, ich sag mal, Kaufpreise zu definieren und auch Risiken korrekt abzubilden. Die Tax Due Diligence ist ja im Prinzip die Überprüfung von Unternehmen, vergangenheitsbezogen, hinsichtlich steuerlicher Risiken. Ne? Was hat das Unternehmen sozusagen auf der steuerlichen Seite getrieben und ist das alles richtig so oder gibt es da möglicherweise Risiken? Ne? Und typischerweise läuft so eine Tax Due Diligence, ich sag mal, in einem zeitlich sehr begrenzten Umfang ab. Es gibt irgendwann einen Start und irgendwann ein Ende. Das hat der Prozess so an sich. Und die Zeit dazwischen, die kann man nutzen, um Dokumente zu prüfen, soweit sie vorhanden sind und vielleicht auch mal mit dem Target darüber zu sprechen, welche Fragen man hat und ein generelles Gefühl dafür zu kriegen, welche Risiken es in dem Unternehmen gibt. Bei uns ist es so, dass dieser Prozess üblicherweise nicht sehr lange dauert. Das kann so zwischen 2 bis 6 Wochen dauern.
Liegt der eher am Anfang des Kaufpreisprozesses? Müsste er eigentlich, oder?
Genau, er liegt im Prinzip ganz am Anfang. Der Prozess sieht im Prinzip so aus, dass man das Gespräch mit dem Ziel beginnt, indem man sagt, wir können uns vorstellen, ungefähr so viel Geld für dein Unternehmen zu bezahlen. Wir müssen uns aber erstmal alles angucken. Und dann im Rahmen der Tax Due Diligence, und da gibt es auch andere Workstreams, ne, muss man sich das Target dann halt ganz genau angucken. Und am Ende kommt man dann zu dem Ergebnis, ja, oh, da sind Risiken drin. Und diese Risiken, die sollten dann auch im Kaufpreis berücksichtigt werden, um sich schadlos zu halten.
Du hast jetzt gerade steuerliche Risiken angesprochen. Das ist ja in der Praxis, kommen die ja auf jeden Fall vor und auch häufig vor. Wie bewertet ihr das denn nach Eintrittswahrscheinlichkeit und auch nach EBIT-Impact?
Genau. Grundsätzlich ist es so, dass man im Rahmen der Due Diligence natürlich nur begrenzte Informationen hat, ne? Das heißt, es gibt immer noch so ein gewisses Wahrscheinlichkeitselement, das man bei der Gesamtbetrachtung berücksichtigen muss, ne? Es gibt verschiedene Risikofaktoren auf der steuerlichen Seite, können wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen. Die Frage, die dann aber natürlich auch unsere Business-Kollegen umtreibt, ist, ja, was mache ich jetzt damit, ne? Also die erste Frage ist, kann ich das quantifizieren, das Risiko, was ich identifiziert habe? Ne? Und oftmals muss man mit Schätzungen und Annahmen arbeiten, weil einem einfach die Daten fehlen, so dass man so eine Worst-Case-Betrachtung hat, eine Best-Case-Betrachtung und dann, um überhaupt mal auf eine Zahl zu kommen. Und diese Zahl muss man dann multiplizieren mit einem gewissen Eintritt, mit einer gewissen Eintrittswahrscheinlichkeit. Und dann ergibt sich so ein Bild. Wir arbeiten mit so einem Ampelmodell, dass wir sagen, es gibt ganz hohe Risiken, ne? Die sind dann so die roten Risiken. Es gibt Risiken mit einer gewissen geringen Wahrscheinlichkeit oder auch einem, ich sag mal, geringeren Risikobereich. Und es gibt grüne Risiken. Das sind Risiken, die man relativ leicht mitigieren kann, die vielleicht auch nicht so kaufpreisentscheidend sind. Und dieses Ampelmodell, das kann man auch übersetzen in, ich sag mal, EBIT. Auswirkungen, ne? Weil unsere Business-Kollegen, die gucken oft darauf, gibt es denn eigentlich, was sind sozusagen die EBIT-Auswirkungen dieser Steuerrisiken? Und da muss man beachten, dass nicht alle Steuern gleich EBIT-relevant sind, ne? Es gibt insbesondere die Ertragssteuern, Einkommensteuern, die eigentlich keinen EBIT-Effekt haben, ne? Aber gleichwohl einen großen Auswirkungen auf den Cashflow haben können, wenn da das Steuerrisiko sich materialisiert. Und dann gibt es Risiken, die haben einen EBIT-Effekt, weil sie einfach EBIT wirksam sind. Das sind insbesondere indirekte Steuern, Umsatzsteuern, die da schon eine große Auswirkung haben und auch üblicherweise Cashflow-relevant sind, weil wenn sich das Risiko materialisiert, kommt es irgendwann zu einer Zahlung, ne? Das muss man übersetzen und dem Business mitgeben. Und wir arbeiten, wie gesagt, mit so einem Ampelmodell, um das auch in dem Deal-Prozess ganz, ganz gut abbilden zu können.
Du hast eben noch die Faktoren angesprochen für steuerliche Risiken. Als wir darüber gesprochen haben, da hast du gerade gesagt, da gehen wir gleich später nochmal drauf ein. Wollen wir das jetzt vielleicht aufgreifen? Was sind denn eigentlich so Faktoren für steuerliche Risiken?
Wenn man über steuerliche Risiken, über Risiken spricht, die man grundsätzlich findet, in so einer DD, da muss man, also quer durch die Bank in allen Steuerrechtsgebieten gibt es potenzielle Risiken, ne? Das ist auf der Einkommenssteuerseite oder Körperschaftssteuerseite, Ertragssteuerseite, wenn man so will. Da geht es oft um Verluste, Verlustvorträge, die vielleicht bestehen, die vielleicht untergehen. Ja, wenn man Gruppen kauft, so wie wir, dann geht es oft um Transfer Pricing. Also wie haben eigentlich die Target-Gesellschaften untereinander Geschäfte gemacht? Dann haben wir viel Themen im Bereich Lohnsteuer, Sozialversicherung. Auch da, gerade wenn man, ich sag mal, kleinere Unternehmen kauft, auch im Venture-Bereich, gibt es da oft was. Dann das ganze Thema Quellensteuer, Betriebsstättenrisiken, das hat oft großen Compliance, Implikationen, ne? Gerade bei Unternehmen, die jetzt nicht so viel Wert legen auf Compliance, ist das immer ein Thema. Und was wir in jeder Transaktion eigentlich haben, sind indirekte Steuern, also Umsatzsteuern oder in Amerika Sales and Use Taxes, wo man auch eine gewisse Compliance braucht, die das Target oft unterschätzt. Und dann entstehen natürlich Risiken, die auch schnell sehr groß werden können, zahlenmäßig
Wollte gerade
und
sagen,
eben
gerade
EBIT-relevant.
Umsatzsteuerrisiken sind ja oft sehr, sehr hoch und sehr EBIT-relevant, ja.
Ja.
Das sind ja doch recht komplexe Themen alles. Und ihr habt ja ein zentrales Team bei Henkel, aber ihr seid ja auch sehr, sehr international unterwegs und auch habt viele internationale Strukturen. Reicht so ein zentrales Team da überhaupt aus, um das zu überblicken, oder braucht man da lokale Spezialisten noch on top? Und wie ist da so die Zusammenarbeit?
Ja, wir haben das große Glück, dass wir hier ein sehr schlagkräftiges zentrales Team haben mit viel Erfahrung, sowohl im Inland als im Ausland. Ne? M&A ist auch ein Gebiet, da kann man mit viel Erfahrung viel erreichen. Wir haben aber glücklicherweise im Konzern auch in großen Ländern eigene Steuerteams, die bei dem M&A-Deal unterstützen, sodass wir auch lokale Expertise in-house haben. Das Problem bei M&A-Transaktionen generell ist, dass oft hat man wenig Zeit, das ist sehr viel zusätzlicher Aufwand, sodass wir in-house nicht alles selbstständig machen können. Man stellt sich vor, wir kaufen eine große Gruppe und dann sind paar hundert oder sogar tausend Dokumente im Datenraum, die irgendwie gelesen, verstanden und verarbeitet werden müssen. Das können wir in-house nicht abbilden, sodass wir natürlich auch uns Expertise einkaufen von international tätigen Beratungshäusern, auch in Ländern, wo wir jetzt vielleicht keine Kollegen haben oder keine eigene Expertise, um da wirklich schlagkräftig auch so eine Due Diligence durchführen zu können mit vernünftigen Ergebnissen.
Aber das braucht ja auch so ein gewisses Projektmanagement. Also wenn man dann als zentrales Team in so einer kurzen Zeit das alles stemmen muss, dann muss man ja eine belastbare Datenlage aufbauen. Wie schafft ihr das wirklich, so alle Informationen zusammenzusammeln, alles zu bewerten, zu ziehen? Wie klappt sowas eigentlich?
Ja, das ist sehr arbeitsintensiv, das
Ja,
kann man sagen. Da
das
gibt's
kann ich mir gut vorstellen. Da sind die
da
Abende
gibt's
länger dann.
ja, das gehört, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Wie gesagt, oft haben wir nicht den Luxus, dass wir besonders viel Zeit haben und dann sind die Tage mal länger. Wir haben glücklicherweise einen sehr gut organisierten M&A-Prozess im Haus, sodass wir angehalten sind, in regelmäßigen Abständen zu reporten, wie ist der Fortschritt, was sind sozusagen die Key Findings, was vielleicht auch Risiken, welche Informationen fehlen noch. Und das unterstützt natürlich auch, sag mal, ein strukturiertes Vorgehen, ne? Dazu kommt unsere Erfahrung in dem Bereich und die klare Erwartungshaltung und auch Anleitung der Berater, so dass wir eigentlich durch die vorgegebene Struktur wirklich effizient die Dokumente durcharbeiten können, frühzeitig uns auch fokussieren können auf die wirklichen Problemfelder und am Ende einen Report haben, der eigentlich keine großen Überraschungen mehr enthält. Ne? Das ist ganz wertvoll, weil es gibt nichts Schlimmeres als 2 Wochen zu arbeiten und am 13. Tag, kurz vor Deadline, kommt dann noch irgendwie die ganz große Überraschung. Das wollen wir eigentlich vermeiden, sodass wir frühzeitig uns auch auf, ich sag mal, Kernprobleme fokussieren und dann strukturiert den Prozess durcharbeiten.
Wenn man jetzt sagt, so strukturiert durcharbeiten, steht natürlich das Thema KI ganz schnell im Raum. ChatGPT und Co. Was nutzt ihr da schon? Hilft das bei Effizienzgewinn oder wo muss man einfach ein Expertenurteil sich bilden? Vielleicht kannst du da zwei Sätze zu sagen.
Ja, ich versuche es in 2 Sätzen. Ist ein absolutes Lieblingsthema von mir. Ich finde, M&A und KI passt sehr gut zusammen. Wir haben natürlich im M&A-Bereich eigentlich immer den Sachverhalt, dass wir einen virtuellen Datenraum haben, in dem ganz viele elektronische Dokumente liegen. Also es gibt so eine Art Data Lake, auf den man theoretisch wunderbar eine KI loslassen könnte, zumindest um die Dokumente zusammenzufassen. Ne? Das ist noch Zukunftsmusik, wobei ich glaube, das dauert nicht mehr lange, dann ist das tatsächlich Realität. Und das führt natürlich zur Effizienzsteigerung, ne? Wenn man nicht mehr 10 Leute braucht, um 1000 Dokumente durchzugucken, sondern die KI eine halbe Stunde zumindest nach einem vorgefertigten Schema die Dokumente zusammenfasst, dann hat man so eine Art Factbook bei jeder Due Diligence, um zu starten. Und dann kann man sich natürlich schneller ein Bild machen von den tatsächlichen Verhältnissen und qualitativ hochwertige Fragen stellen, sodass man tatsächlich auch in kurzer Zeit zu, ich würde mal sagen, besseren Ergebnissen kommt.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht auch Beratungsleistungen entsprechend einsparen könnte, ne?
Das hören die Berater jetzt nicht gerne,
Nee,
aber
nicht gern.
genau das ist das. Also ich sag mal, man kauft dann andere Beratungsleistungen ein, nicht mehr das
Ja,
Zusammenstellen der Daten,
so eine
sondern
qualitativere.
qualitativere Dinge. Und also ganz perspektivisch gedacht, irgendwann kann man natürlich dann mit den Daten vom Target und den eigenen Unternehmensdaten tolle Modelle anfertigen, um auch zu gucken, was ist die richtige Akquisitionsstruktur, wie integriere ich, was kann ich vielleicht für Synergien schon im Prozess heben. Und wenn das alle machen, wird das irgendwann ein Marktstandard. Das ist so ein bisschen die Zukunft, die ich sehe oder gerne sehen würde, dass man wirklich KI nutzt, um insgesamt bessere Transaktionen zu machen aus Unternehmenssicht und Themen schon frühzeitig miteinander vernetzt.
Ja. Nee, das stimmt. Welche Bedeutung haben dann eigentlich Versicherungsinstrumente bei euch? Es gibt ja einige Möglichkeiten, so Risiken auch abzusichern. Wie beurteilst du das? Was nutzt ihr an Versicherungsinstrumenten und wo liegen vielleicht auch die Grenzen?
Das ist eine gute Frage, Ute, und vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal. Die Versicherung ist natürlich ein Instrument zur Risikoabsicherung. Daneben gibt es viele andere, ne? Es gibt die Kaufpreisanpassung, es gibt die klassische Freistellung im Kaufvertrag, es gibt die Möglichkeit über Garantien und Escrows Teile des Kaufpreises zurückzuhalten. Wir sehen im Markt immer mehr den Hang dazu, dass die Verkäufer sagen, wir wollen sogenannte Walk-Away-Deals. Ne? Wir wollen eigentlich keine Freistellung oder Ähnliches im Vertrag vereinbaren. Wir wollen einen Kaufpreis bekommen und dann wollen wir uns damit verabschieden und dann ist das Thema für uns durch. Und wenn es dann im Endeffekt noch Risiken gibt, die im Rahmen der Due Diligence nicht erkannt wurden, dann holt euch bitte eine Versicherung und regelt das mit der Versicherung. Und da gibt es viele Anbieter, das ist auch ein guter Marktstandard mittlerweile, sogenannte W&I-Versicherungen, die das anbieten. Das verkompliziert den Prozess etwas, weil man natürlich dann auch mit einer Versicherung sprechen muss. Die Versicherung muss diesen Due Diligence-Bericht sehen, die muss sehen, was habt ihr eigentlich gemacht, was habt ihr euch angeguckt, was habt ihr euch vielleicht auch nicht angeguckt. Die Versicherung, die kostet natürlich auch Geld, ne? Dafür hat man in der Theorie zumindest dann Sicherheit, falls sich Risiken materialisieren, die man nicht gefunden hat, ne? Das ist ganz wichtig zu verstehen. Mit der Risikoversicherung, mit der W&I im M&A-Prozess kann ich keine Risiken versichern, die ich schon gefunden habe, ne? Das ist üblicherweise ausgescoped. Das heißt, alle Risiken, die ich im Rahmen meiner umfangreichen Due Diligence finde, quantifiziere, die muss ich anders abbilden. Und üblicherweise macht man das, indem man den Kaufpreis dann entsprechend reduziert, eben auch vor dem Hintergrund Walk-Away-Deal. Ne? Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie lange so ein Escrow-Account anlegen, der über bestimmte Jahre gilt und dann vielleicht ausbezahlt wird oder nicht, sondern wir sagen, wir haben ein Risiko gefunden, 10 Millionen, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist 50%. Wir ziehen jetzt 5 Millionen vom Kaufpreis ab und dann haben wir sozusagen ökonomisch dieses Risiko abgebildet und alle anderen Risiken, die wir nicht gefunden haben, die
Werden
bilden wir über
versichert.
die W&I ab, genau.
Spannend. Ja, wenn du jetzt, du hast ja doch viele Projekte begleitet, wenn du jetzt da so ein bisschen drauf zurückkommst, was waren so die wichtigsten Learnings? Worauf muss man wirklich achten, wenn man gerade in M&A-Vorhaben steckt oder M&A-Vorhaben auch startet?
Ja, man lernt nie aus. Das ist immer ganz wichtig. Das
Das ist so wie überall.
ist im Steuerbereich natürlich ganz, ganz besonders wichtig.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Wenn ich so ein paar Themen herauspicken kann. Also im M&A-Prozess ist es wichtig, dass man strukturiert vorgeht. Das ist ganz wichtig, ne? Man muss sich wirklich am Anfang viel Zeit nehmen, verstehen, um was geht es, dann schnell versuchen zu verstehen, wo sind die Risikobereiche und sich dann darauf fokussieren. Es ist wichtig, auch mit einer gewissen Materialität an die Themen ranzugehen, also die kleinen Themen nicht den Anspruch zu haben, dass man sozusagen ein vollständiges Risikoprofil erstellt. Das ist üblicherweise nicht möglich, sondern man sollte sich auf die sogenannten großen Fische fokussieren. Man sollte schnell verstehen, wo sind wirklich die Problembereiche und dann auch businessorientiert versuchen, sich zu überlegen, was ist, sagen wir mal, relevant für den Businessplan und für den Future Cashflow und was kann man eher liegen lassen. Dann ist es wichtig, bei den Themen, die man identifiziert hat, auch dem Verkäufer klar zu signalisieren, ich brauche jetzt hier die entsprechenden Informationen. Ansonsten gehe ich mit einem Worst-Case-Estimate rein, das wird dir nicht gefallen. Und dann haben wir hier riesig lange Diskussionen über Kaufpreisreduktionen, die wir vermeiden können, wenn du mir jetzt die Informationen gibst, die ich brauche. Ne? Also auch da nicht scheuen, dem Verkäufer klar zu signalisieren, welche Informationen man braucht und welche hier wirklich sehr deal-relevant sind. Und gleiches gilt im Prinzip dann auch ich sag mal, im Unternehmen gegenüber dem Business ein klares Verständnis dafür schaffen, welche Möglichkeiten gibt es, mit den Risiken umzugehen, ne? Da ruhig auch kreativ denken und versuchen auch im W&I-Versicherungsfall gibt es auch die Möglichkeit von Spezialversicherungen, wo die Versicherung vielleicht sagt, das ist nicht im Scope der W&I, aber das kann man, ich sag mal, einzelvertraglich mit dem Verkäufer doch regeln, dass hier bestimmte Risiken noch abgebildet werden, falls zum Beispiel eine Kaufpreisreduktion nicht realistisch ist und so, ne? Also es gibt viele, viele Möglichkeiten und sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen, welche Risiken habe ich, welche sind wichtig, wie bilde ich die ab. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, um zu einem
Ja,
vernünftigen
das.
Ergebnis zu kommen für alle Seiten.
Und sag mal, zeitlich, würdest du das auch so sagen, dass steuerlich wirklich am Anfang stehen muss, ne? Dass man diese steuerliche Risikobewertung oder läuft das parallel? Sag da doch nochmal zwei Sätze zu. Wie seid ihr
Ja.
dazu gekommen, auch das aufzubauen so parallel? Wie läuft jetzt so die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Ute. Das ist von Deal zu Deal ein bisschen unterschiedlich, ne? Wir haben schon Deals gesehen, da war sozusagen Steuern die Vorhut, weil man schon gesehen hat, oh, da gab es viele Restrukturierungen in der Vergangenheit oder besondere Themen, die steuerlich relevant sind, sodass man gesagt hat, wir müssen erstmal das Steuerliche verstehen, um zu verstehen, ist das überhaupt ein interessanter Deal. Es gibt aber auch die umgekehrten Fälle und die sind ehrlicherweise öfters anzutreffen, dass man sagt, wir kümmern uns erstmal um die Commercial-Aspekte, ne? Ist eigentlich so das, was die uns verkaufen wollen, so das, was wir auch brauchen, haben wollen, was sich auch rechnet. Und erst wenn man, ich sag mal, die kommerziellen Aspekte vollständig versteht, und dazu können auch Lieferkettenthemen und so weiter gehören, Produktion, dann gucken wir uns im Nachgang an Steuern, Finance, sodass man das auch trennt, ne, verschiedene Phasen aufbaut, weil man sagt, boah, wir sind kommerziell noch nicht ganz überzeugt. Der übliche und klassische Fall ist eigentlich, dass alle Workstreams sozusagen parallel arbeiten, ne, dass man sagt, wir fangen die Due Diligence across all Workstreams, wie man neudeutsch sagt, an. Also da arbeiten die
Okay, und
Commercial,
dann.
die Finance, Tax, HR, Legal, alle parallel und man guckt dann sehr effizient, was sind die einzelnen Themen in den Workstreams. Das ist auch wichtig, dass man nicht im Silo arbeitet, ne? Manchmal
Okay,
finden
und
die
macht ihr denn
Kollegen,
wöchentliche Calls
genau,
oder
wir
Daily
machen
Updates oder irgendwie was? Wie
Daily
funktioniert
Updates haben wir
das?
noch nicht, aber wir haben in der Regel mindestens einmal in der Woche einen Call, wo wir mit allen Workstreams zusammenkommen und über die Themen sprechen. Aber ich sag mal so, die Vernetzung ist auch so untereinander ganz gut. Wenn jetzt im HR-Bereich was festgestellt wird, was vielleicht lohnsteuerlich relevant ist, dann haben die Kollegen kurzen Draht zu uns. Umgekehrt genauso. Finance und Tax-CD ist üblicherweise natürlich auch was, das sehr gut miteinander kommunizieren sollte, genauso wie Legal und Tax, ne? Oft haben ja die Kollegen aus dem Legal Workstream irgendwelche Fälle oder Gerichtsverfahren, die vielleicht auch eine steuerliche Relevanz haben, sodass man da im Austausch ist, die Informationen schnell hin und her spielen kann, und das Gesamtbild, sozusagen rund wird, ganz schnell. Also Austausch und keine Silos ist das A und O in einem umfangreichen DD-Prozess.
Okay. Ja, du, bei mir kommt ja zum Ende des Podcasts immer die gute Fee.
Die
Und
gute
wenn du
Fee.
jetzt einen Wunsch frei hättest für M&A-Prozesse von Unternehmen, was würdest du den Unternehmen wünschen für ihre zukünftigen M&A-Prozesse?
Allen Unternehmen ganz generell oder meinem Unternehmen speziell, habe ich da.
Ja, ich hätte jetzt eher gesagt, ob du einen Wunsch hast, so grundsätzlich für M&A-Prozesse für Unternehmen. Aber du darfst auch auf dein Unternehmen das wünschen. Es ist ja eine gute Fee.
Ja, wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre der, dass wir immer vollständig ausgestatteten Datenraum haben. Das größte Problem in M&A-Prozessen ist nämlich immer, dass man den Daten hinterherläuft und am Ende mit irgendwelchen Annahmen arbeiten muss, die möglicherweise nicht der Realität
Ja.
entsprechen. So, dass mein größter Wunsch und ich glaube, die Arbeit von vielen Kolleginnen und Kollegen wäre leichter, wenn man immer, sag mal,
Ja.
volle Transparenz und vollständig ausgestattete Datenräume hätte, schon zum Anfang des Prozesses. Das wäre ein toller Fortschritt.
Okay, perfekt, das passt doch. Vielen, vielen Dank, Gerrit, dass du da warst. War super, hat mega viel Spaß gemacht.
Danke für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.